Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Die Marwitze haben dem Lande manchen braven Soldaten, manchen festen Charakter gegeben. Das schreibt Theodor Fontane in seinen Wanderungen durch die Mark Brandenburg. Und Hans-Georg von der Marwitz weiß anfangs trotzdem nicht allzu viel von der Heimat seiner Vorfahren. Er wächst im Westen auf und erst nach dem Fall der Mauer fängt sein Vater an, ihm von den Landschaften, von den Menschen und von den Enteignungen zu erzählen. Und natürlich von Friedersdorf, dem alten Familiensitz. Als der gelernte Landwirt dann gleich Anfang der 90er die Güte seiner Vorfahren zurückkauft, stellt er fest, dass die Vergangenheit manchmal nicht vergeht. Nana Brink spaziert mit ihm über seinen Besitz in Friedersdorf nahe Seelow, dem größten Schlachtfeld des Zweiten Weltkriegs auf deutschem Boden.
Der älteste Teil, wohl aus dem späten 13., Anfang des 14. Jahrhunderts, nach dem Dreißigjährigen Krieg wurde das eine Barockanlage, die dann erst 1828 durch Schinkel umgebaut wurde und dann diese markante neugotische Fassade, die heute sich in den vielen Archiven heute auch wiederfindet.
Ich stehe mit Hans-Georg von der Marwitz auf dem Platz vor dem ehemaligen Schloss seiner Familie. Der schlanke, hochgewachsene Landwirt, aufgewachsen im Allgäu, macht eine ausladende Bewegung. Das Schloss kenne ich nur von Fotos, sagt er. Unvergessen der Moment, als er als junger Mann im Sommer 1989 zum ersten Mal nach Friedersdorf kommt.
Das waren zur damaligen Zeit sehr ernüchternde Erlebnisse, denn Kirche und Schlossplatz waren zum Teil ganz zerstört. Es sah abenteuerlich aus. Auch bis zum gewissen Grade in seiner ganzen Stimmung schon auch faszinierend. Aber letztlich, die Ausstrahlung war so, dass man sich das nicht hätte vorstellen können, dass hier ein Neuanfang in irgendeiner Form möglich sein würde.
Es ist möglich. Der Enkel, dessen Familie seit 1682 in Friedersdorf beheimatet ist, kauft und pachtet die Güter seiner Großeltern. Er baut ein neues Haus für seine Familie und renoviert die Kirche. In deren kühlen Gewölbe liegt der Grabstein eines berühmten Offiziers von der Marwitz. Er widersetzte sich einst Friedrich dem Großen, der ihn nötigte, ein sächsisches Schloss zu plündern. In seinen Wanderungen durch die Mark Brandenburg zitiert Theodor Fontane die Inschrift auf der Grabplatte: Wählte Ungnade, wo Gehorsam nicht Ehre brachte. Aber es ist nicht nur die Familiengeschichte, die den jungen Hans-Georg, den Wessi müssen Sie sagen, und er lacht mich an, plötzlich bewegt.
Also natürlich war klar, dass diese Region im Krieg ganz besonders gelitten hat. Es war die größte Schlacht auf deutschem Boden, hier rund um die Seelower Höhen. Das Oderbruch war ein riesiges Schlachtfeld und auf einer meiner ersten Reisen dann hier rund um Seelow und Friedersdorf habe ich auch die Gedenkstätte Seelower Höhen besucht und spätestens da wurde einem klar, was diese Region hier erlebt haben muss. Ja, hier sind mehrfach die Panzer durch den Ort gezogen und insofern war eigentlich der ganze Ort zerschossen, zerbombt, zerstört. Es fiel mir letztlich sehr viel leichter zu verstehen, warum Friedersdorf eben so in einem besonderen Maße gezeichnet war.
Und das ist der Familienfriedhof, ne?
Das ist der Familienfriedhof, ja. Ja, der ist schon wieder sehr schön eingewachsen und ein Ort des Gedenkens für die Großfamilie. Nicht nur für die Großfamilie, natürlich auch für uns. Hier liegt mein Vater, hier liegt mein Onkel, hier liegt mein Vetter und hier liegt mein Großvater. Alle nach 89 hier beerdigt bzw. umgebettet.
Der Kirchplatz in Friedersdorf allerdings zeigt viele Namen und Geschichten und Gedenksteine. Links auf dem glatten, grauen Granitstein steht Ruhm und Ehre den Helden der Sowjetunion 1941 bis 1945, auch in kyrillischer Schrift. Nur ein paar Meter entfernt ein übermoostes Ehrenmal mit einem Stahlhelm. Friedersdorf, seinen Gefallenen 1939 bis 1945. Der Stein hat eine besondere Geschichte, welche auch den Stahlhelm erklärt, den man sonst auf wenigen Gedenksteinen findet.
Es sollte gesprengt werden und in einer Nacht- und Nebelaktion haben die Bürger des Ortes ein großes Loch gegraben und haben diesen Stein am Ortseingang, wo er stand, versenkt. Und wir haben ihn dann dort wieder gehoben und haben ihn jetzt erst einmal hier aufgestellt,
Auf dem Stein stehen nicht nur die Namen der Gefallenen von der Marwitz, sondern aller Dorfbewohner. Als er 1946 vergraben wird, damit ihn die neuen Machthaber nicht sprengen, denken nur wenige, dass sie ihre Geschichte wieder ausgraben werden, 50 Jahre später. Heute steht der Stein mit dem Stahlhelm neben dem sowjetischen Ehrenmal.
In dem Falle steht er auf kirchlichem Besitz. Also die Grenze geht ungefähr hier, 15 Meter von der Friedhofsgrenze entfernt. Aber eben, es ist nur ein kleines Terrain, nicht ganz das, was sich hier innerhalb der Hecken befindet. Es lässt sich nur über meine Toreinfahrt hier besuchen. Insofern ist es wirklich eine Überlegung, jetzt diese Gedenksteine an zentralere Orte aufzustellen.
Um das sowjetische Ehrenmal kümmert sich übrigens der örtliche Angelverein. Gemäß der Vereinbarung in den sogenannten 2+4 Gesprächen mit Vertretern der damals noch beiden deutschen Staaten und den vier Siegermächten hat sich die Bundesrepublik zum Erhalt aller sowjetischen Gedenkstätten verpflichtet und zahlt dem Angelverein einen jährlichen Obolus. Als wir die lange Toreinfahrt entlanggehen an den beiden so unterschiedlichen Denkmälern, wird Hans-Georg von der Marwitz sehr nachdenklich.
Jetzt kommt hinzu, dass es immer schwieriger wird, diese Erinnerungskultur übrigens, beide Erinnerungskulturen, auch die Erinnerungskultur in Deutschland, wachzuhalten. Das ist eine Herausforderung. Also hier kommt, wenn es hochkommt, einer, zwei im Jahr, die sich da vielleicht auch wirklich sich dafür interessieren. Ansonsten kommt hier niemand mehr, der sich regelmäßig hier um diese Gedenkstätte kümmert.
Hans-Georg von der Marwitz will wenigstens eines garantieren, dass das Tor offen bleibt.
Wie soll ich sagen? Einladend soll es ja sein.